Guten Abend. Also, ich bin der Karl Eckloff und bin seit über 46 Jahren in Agape. Also, wenn euch das lang vorkommt, der Franz, der war damals auch schon dabei, und der Manfred, der hier jetzt unser eines Lobpreisteam leitet, und seine Frau Trudi, die kenne ich auch schon aus den Zeiten, und die Christel, die war zumindest im Umfeld von Agape damals auch schon irgendwie mit dabei. So, ich war 18, wie ich nach München gekommen bin, habe mein Studium angefangen und im Prinzip vom ersten Tag an, wo ich in München war, war ich mehr oder weniger in Agape, weil ich die Gemeinschaft damals am Wochenende vorher kennengelernt habe. Unser Gemeindeleiter, das war damals der Terry Beisinger, im September ist er hier gewesen und hat aus seinem Leben erzählt. Und der Terry, der ist 12 Jahre älter. Und ganz grob war damals die ganze Agape-Gemeinschaft so in dieser Altersspanne, also 18 bis 30 so ungefähr. Soweit zum Vorspann. Zum zweiten Vorspann, den ersten Vorspann hat der Erne schon geliefert. Seht ihr dann gleich. Ach so, hier, Corporate Design von irgendwo im Laufe der 64 Jahre inzwischen total out. So, die Predigt heute, da geht's um drei Propheten. Die ersten beiden, das ist der Elia und der Elisha. Der Elia, eigentlich heißt der Eliyahu, und Eliyahu, das hebräische Wort, heißt Mein Gott ist Jahwe. Und ein Stück weit kann man sagen, sein Name, das war sein Programm. So, weil es vielleicht ein bisschen einfacher ist und in unseren Bibelübersetzungen er immer mit Elia wiedergegeben ist. Also ich bleibe bei Elia, auch wenn Eliyahu eigentlich viel schöner ist. Der Elisha, in manchen Bibelübersetzungen, da schreiben sie noch Elisa, dessen Name bedeutet, Gott hilft. Also auch ein, wie soll ich sagen, ein Name mit Bedeutung. So, und im Fokus meiner Predigten, da sollen jetzt nicht so sehr die Taten der Propheten liegen, sondern ich möchte einfach ein bisschen darauf schauen, was haben die so innerlich durchgemacht, was haben sie irgendwie gefühlt bei den verschiedenen Ereignissen, durch die sie durchgegangen sind. Den Elia habe ich letztes Jahr im Mai schon mal in einer Predigt erwähnt, und ein paar kleine Wiederholungen gibt es jetzt in dieser Predigt. Aber ihr könnt das Ding auf YouTube auch noch anhören, wenn es euch dann interessiert. So, Elia, die Geschichten finden wir im ersten Buch der Könige. Damals ist das Land Israel zweigeteilt gewesen. Hier habt ihr eine schöne Karte. Es gab das Südreich, genannt Juda, mit Jerusalem als Hauptstadt. Und das Nordreich wurde manchmal auch Israel genannt, auch wenn Israel manchmal dann der Begriff für beide ist. Und im Nordreich war die Hauptstadt Samaria. Habt ihr hier den roten Pfeil. So. Da weiter nördlich, da wohnten die Phönizier. Da oben seht ihr das Land, das ist heute so ungefähr die Gegend vom Libanon. Und weil die hier in der Predigt dann noch ein paar Mal vorkommen, könnt ihr euch merken, das sind die da oben. So, jetzt kommen wir zu dem König, der damals im Nordreich herrschte, als der Prophet Elia auftrat. Das war der Ahab. Und wir schauen jetzt mal in die Bibel, was das für ein Typ war. Da heißt es, noch mehr als seine Vorgänger tat er, was dem Herrn missfiel. Es war noch das Wenigste, dass er an dem Götzendienst Jerobeam, das war der erste König, nachdem sich das Reich da nach Salomo geteilt hat, dass er an dem Götzendienst festhielt. Was viel schlimmer war, er heiratete Isabel, eine Tochter Etbaals, des Königs der Phönizier. Also da haben wir jetzt die Phönizier, das heidnische Volk, das da nördlich von Israel lebte. Machtstrategisch, da war so eine Heirat wahrscheinlich vorteilhaft. Und wir kennen das ja so aus vergangenen Zeiten, die europäischen Königshäuser, die haben ja auch immer kreuz und quer geheiratet. Aber Gott zumindest hat das Ganze nicht gefallen. Eben, also er heiratete die Tochter und er ging dann so weit, dass er dem Gott Baal Opfer darbrachte und sich vor ihm niederwarf. Er baute ihm in Samaria einen Tempel und errichtete dort einen Altar für ihn. Außerdem ließ er ein Bild der Göttin Asherah aufstellen. Mit diesen und ähnlichen Taten beleidigte er den Herrn, den Gott Israels, mehr als alle Könige, die vor ihm im Reich Israel regiert hatten. So, wir sehen hier zwei Götzen, zu denen sich Israel verleiten ließ. Baal und Asherah. Der Baal, das war der Gott des Wohlstands, des Wachstums, der Gott von Gewinn und Profit. Und die Asherah, das war die Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit und auch der Prostitution. Wie diese Götter heute in unserer Gesellschaft wieder auftauchen, das wäre sicher eine extra Predigt wert. Und der Tobias Teichen vom ICF, der hat dazu auch mal eine kleine Serie gehalten. Also wer will, kann sich das bei ihm anhören. Aber uns geht's heute um etwas anderes. Also Königshaus und Volk, die folgten den falschen Götzen, aber im Land, da gab es einen Propheten, das war der Elia. So, der bekommt jetzt von Gott den schweren Auftrag, das Volk zur Umkehr zu rufen. Und dazu lässt der Herr eine Dürre kommen, die der Elia dem König ankündigt. So, während der Dürre, da versteckt sich der Elia, so wie Gott es ihm aufgetragen hat, weil der König und die Königin ihm an den Kragen wollten. Und er versteckt sich an einem Bach namens Krit oder Kerit. Und es ist wahrscheinlich ein Wadi in seiner Heimat Gilead. Da habt ihr jetzt den dritten Pfeil. Gilead, das war dieses Gebiet östlich vom Jordan, heute Jordanien, da knapp südlich vom See Genezareth. So, dort hat er sich versteckt und Gott hat ihn versorgt. Als dort dann das Wasser ausgeht, da schickt ihn Gott nach Phönizien. Das ist tatsächlich genau dieses Ausland da oben im Norden gewesen. Genau dort, wo die Isabel, die Frau Ahabs, herkam. Dort ist er von einer Witwe versorgt worden, deren Sohn stirbt und den hat er dann auch wieder auferweckt. Es waren mehr als 2 Jahre Trockenheit. Dann kam der berühmte Showdown auf dem Berg Karmel. Ihr seht da, wo Akkon steht, da zieht sich so ein Bergstreifen so schräg nach Süden runter. Das ist der Karmel und auf diesem Bergstreifen, da fand das also statt. Und zu dem Ganzen schauen wir uns jetzt ein paar einzelne Verse nur an. So, gehen wir zuerst an den Königshof. Da gab es einen Palastvorsteher, der hieß Obadja. So ein Palastvorsteher war ein ziemlich hohes Amt. Könnte sogar sein, dass das irgendwie so der zweite Mann im Staat war. Und von dem heißt es, er hat die ganze Zeit treu zum Herrn gehalten. Und das Ganze, obwohl er dort im Palast lebte, wo ja eigentlich der ganze Götzenkult angesagt war. Aber er hat es offenbar geschafft, sich da komplett rauszuhalten und das Ganze ohne den Zorn hier des Königs auf sich zu ziehen. Also selbst solche Sachen funktionieren. Gut, weil jetzt wegen der Dürre die Vorräte in Samaria zu Ende waren, da schickt der Ahab den Obadja los, der soll irgendwo schauen, ob es noch irgendwo Futter für die Tiere gibt, weil sie die sonst schlachten müssen. Und mehr oder weniger zeitgleich schickt er den Propheten Elia los, der soll zu Ahab gehen. So, die beiden treffen sich und der Elia, der sagt dem Obadja, er soll mal zurückgehen und den Ahab holen. Aber der Obadja, der hat mächtig Bammel, weil er fürchtet, dass der Ahab ihn dann umbringt, wenn er mit so einer Nachricht kommt und vor allem, wenn der Elia dann vielleicht nicht zu finden ist. In diesem Gespräch zwischen Elia und Obadja, da fallen ein paar interessante Aussagen. Da sagt der Obadja, hat man dir nicht berichtet, was ich getan habe? Als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte, habe ich 100 von ihnen in 2 Höhlen versteckt und mit Brot und Wasser versorgt. So, es gibt 2 Sachen, die wir hier plötzlich erfahren. Für die Isabel, da war es nicht genug, dass die ihre phönizischen Götter und Priester mitgebracht hat, also in gewisser Weise so eine multireligiöse Toleranz einzuführen, sondern die Propheten des wahren Gottes, die hat sie tatsächlich umbringen lassen. Sie wollte die Verehrung von Jahwe dort in dem Land ausrotten. Nur Elia, der war in Sicherheit und wie wir hören auch noch die 100 anderen Propheten. Kann es sein, dass es solche Tendenzen manchmal in unserer Zeit sogar auch wieder gibt, wo eigentlich alles erlaubt ist, aber wenn irgendjemand zu bestimmten Themen, die mit dem Wort des wahren Gottes zu tun haben und die zitiert, wo dann versucht wird, uns solche Menschen mundtot zu machen. Also die Zeiten sind nicht so unterschiedlich. Eben, und das Zweite, und merkt euch das für nachher, da kommen wir nochmal drauf zurück, der Obadja hat unter Einsatz seines Lebens 100 Propheten gerettet. So, tatsächlich also der Obadja, er geht dann zurück zu Ahab, sagt ihm, er soll zu Elia kommen, hat er dann auch tatsächlich gemacht und dann treffen die beiden aufeinander. Und dann gibt es hier den schönen Dialog hier. Als der Ahab den Propheten erblickte, rief er, da bist du also, der Mann, der Israel ins Unglück stürzt, weil er eben die Nachricht von der Dürre gebracht hat. Doch Elia erwiderte, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deine Familie. Ihr habt die Gebote des Herrn missachtet, sogar du selbst verehrst die Baale. So, der Elia, der konfrontiert den Ahab ganz direkt mit seinen Sünden und die große Überraschung, der Ahab, der lässt ihn jetzt gar nicht auf der Stelle töten. Hätte man ja erwarten können, dass der dann gleich mal losschlägt. Und irgendjemand, wenn er gehört hat, er soll da zu Elia gehen, hat er vielleicht auch noch ein paar von seinen Soldaten mitgebracht. Aber irgendwie ein wenig Gottesfurcht und Achtung vor Gottes Dienern hat, der ist bei dem Ahab wohl tatsächlich doch noch übrig geblieben. So, der Elia, der fordert dann den Ahab auf, ganz Israel und speziell die Propheten des Baal und der Aschera auf den Berg Karmel zusammenzurufen. Und dort fordert Elia erstmal das Volk auf, sich zwischen Baal und dem wahren Gott zu entscheiden. Und was tun die? Schweigen. Sie waren offensichtlich so durch den Götzenkult schon verblendet, dass sie nicht mehr entscheiden konnten. Und es hat eine gewaltige Machtdemonstration von Jahwe gebraucht, um sie zur Umkehr zu bewegen. So, also Elia setzt die Regeln des Wettkampfes zwischen Baal und Gott, dem er dient, jeder soll einen Stier als Opfer vorbereiten und der Gott, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Der Baal, der hatte immerhin 450 Propheten, die zu ihm geschrien haben, plus 400 von der Aschera. Elia war ganz alleine. Aber an der Stelle war er sich irgendwie seines Auftrags so sicher, dass er auch noch die Zeit fand, sich irgendwie über die Baalspropheten da lustig zu machen. Und dann, damit man ihm nicht irgendwie Tricks vorwerfen kann, lässt er noch 12 Kübel Wasser über das Opfer und das Holz gießen. Nasses Holz brennt nicht so gut. Und was dann geschieht, es ist einfach so schön, da habe ich die Bibelstelle nochmal direkt für euch. Zur Stunde des Abendopfers trat Elia vor den Altar und rief, Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, alle sollen heute erfahren, dass du Gott bist in Israel und ich dein Diener. der dies alles in deinem Auftrag getan hat. Höre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. Kurzes Gebet und dann ließ der Herr Feuer herabfallen. Braucht es ein langes Gebet, dass Gott eingreift? Offensichtlich nein. Und wie dann das Feuer gefallen ist, als das Volk sah, warfen sie sich alle zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Also, es war tatsächlich dieses Wunder nötig und das Volk ist zumindest da dann mal wieder umgekehrt. So, danach hat der Elia dann die Baalspropheten hinrichten lassen. Und hier haben wir ihn nun, den großen Held, den Elia. Er hat den Kampf hier 1 gegen 850 hat er gewonnen. Hier, ihr könnt mal schauen, ob ihr irgendwo im Sport jemand findet, hier von dem Diego Maradona, Fußballspieler zu alten Zeiten, sagt man auch irgendwie, der konnte eine ganze Mannschaft im Alleingang besiegen. Könnt mal schauen, ob ihr in eurer Lieblingssportart irgendwas findet. Also, wir können zumindest annehmen, dass der Elia einigermaßen zufrieden war mit dem Ausgang des Kampfes. Gott hat ein Wunder gewirkt, das Volk ist umgekehrt. Was hätte er mehr haben wollen? Aber das Interessante ist, die Freude, die hat nicht sehr lange gehalten. Der Ahab, er kommt nach Hause, erzählt seiner Frau Isabel von dem Vorfall. Offensichtlich ist sie nicht dabei gewesen. Und die war aber im Gegensatz zum restlichen Volk da nicht bereit, Buße zu tun, sondern sie schwört Rache und will ihn umbringen oder umbringen lassen. So, was passiert daraufhin in dem Elia, der gerade eben noch der große Held war? Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. Gerade noch der große Held, plötzlich der Angsthase. Als ob Gott ihn nicht auch vor den Anschlägen der Isabel hier hätte bewahren können. Aber das war seine Reaktion, das ist in ihm vorgegangen. Also er flieht eine weite Strecke bis zum Berg Horeb, das ist da weit unten im Süden, im Sinai. Und dort begegnet ihm dann der Herr. Und da könnt ihr jetzt einmal anhören, was er zu Gott sagt. Er antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun wollen sie auch mich töten. Okay, er hat Angst, er ist frustriert. Und was ist passiert? Er sieht die Welt viel schwärzer, als sie eigentlich ist. Weil erstens, er war nicht der Einzige, der übrig geblieben war. Der Obadja, haben wir vorhin gelesen, der hat gesagt, er hat dann noch 100 weitere Propheten versteckt. Das heißt, die 100 waren auch noch übrig. Und zweitens, wer will ihn eigentlich alles töten? Das ganze Volk, das sich gerade eben wieder zu Jahwe bekehrt hat. Ich glaube nicht, dass die so schnell hier irgendwie wieder umgeschwenkt sind. Wohl eher nicht, sondern es war eine einzige Frau, die Isabel. Und für ihn sah es so aus wie kompletto alles hingegen mich. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas, dass die Lage vollkommen hoffnungslos aussieht? Und vielleicht auch irgendwie im Rückblick, dann stellt ihr fest, es war ja doch nicht so ausweglos. In solchen Situationen, da hilft es, auf Gott zu hören oder vielleicht auch auf Menschen zu hören, die einem ein bisschen eine andere Perspektive dann da vermitteln können. So, aber was tut Gott mit dem erfolgreichen Einzelkämpfer? Er gibt ihm Verstärkung. Ein paar Verse weiter heißt es dann, da befahl ihm der Herr, geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Geh bis nach Damaskus und salbe dort Hazael zum König von Syrien. Das war jetzt irgendwie kein wirklich so gläubiger Mensch, der Hasael. Trotzdem gibt Gott dem Elia den Auftrag, ihm zu salben. Also selbst, wie soll ich sagen, irgendwelche aus den heidnischen Nationen und im gewissen Sinne ungläubige Herrscher arbeiten schon öfter auch mal eben in Gottes Auftrag. Dann salbe Jehu, den Sohn von Nimshi, zum König von Israel. Der wird dann der Nachfolger von dem Ahab. Und Elisha, den Sohn Schafats aus dem Dorf Abel Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. So, der Auftrag geht an drei Männer. Und in gewisser Weise könnte man sagen, die drei miteinander haben dann den Dienst, von dem Elia weiterführen sollen. Das heißt, die Last auf mehrere Schultern. Und jetzt schauen wir uns den Elisha ein bisschen näher an, der den Prophetendienst von dem Elia übernimmt. So, zuerst seine Berufung. Als Elia vom Berg Horeb zurückkam, traf er Elisha, den Sohn Schafats, beim Pflügen. Im Vorbeigehen warf Elia ihm seinen Prophetenmantel über. Sofort verließ Elisha sein Gespann, lief Elia nach und sagte zu ihm: Lass mich noch meinen Vater und meine Mutter zum Abschied küssen, dann folge ich dir. Also es hat interessanterweise nicht viele Worte gebraucht. Der Mantel war symbolische Bedeutung genug. Und ein Stück weit würde ich sagen, aus diesen Worten von dem Elisha kann man da schon eine gewisse Begeisterung heraushören für seinen neuen Job, der dann damit anfängt. Also gibt eine Abschiedsparty und dann ging er mit Elia und wurde sein Diener. Das heißt, war nicht so, dass der Elia dann gleich weg war, sondern der Elisha, der hat erstmal dann mit dem Elia gearbeitet. Was wir hier gerade lesen, ist der letzte Satz im Kapitel 19. Dann passiert noch einiges im Land, da haben wir die Kapitel 20, 21, 22 und dann haben wir auch noch das erste Kapitel von dem zweiten Könige. Das war also die Zeit, wo die miteinander unterwegs waren und der Elisha von dem Elia lernen durfte. So, interessant ist es dann, als dann die Zeit kam, wo er das Amt übernehmen sollte von dem Elia, da hat sich seine Stimmung irgendwie ein Stückchen geändert. Im zweiten Könige heißt dann: Der Tag war nicht mehr fern, an dem der Herr den Propheten Elia durch einen mächtigen Sturm zu sich in den Himmel holen wollte. Elia verließ Gilgal und Elisha schloss sich ihm an. Elia sagte zu ihm: Bleib doch hier, der Herr schickt mich nach Bethel. Aber Elisha antwortete: So gewiss der Herr lebt und du selbst lebst, ich weiche nicht von deiner Seite. So gingen sie gemeinsam nach Bethel. Die Propheten der dortigen Prophetengemeinschaft kamen zu Elisha raus und fragten ihn. Also die Propheten haben offensichtlich ziemlich gemeinsam gehört, was da für Dinge geschehen werden. Weißt du, dass der Herr dir heute deinen Lehrer wegnehmen und ihn zu sich holen wird? Ich weiß es, sagte Elisha, erinnert mich nicht daran. Merkt ihr, wie der Elisha plötzlich Bammel hat? Er will nicht, dass der Elia geht. Er hat plötzlich Angst davor, den Dienst alleine machen zu müssen. Also die Vorbereitungszeit und sowas, sie hat irgendwie scheinbar nicht ganz gereicht, ihn da komplett drauf einzustimmen. Diese gleiche Szene, dass sie dann miteinander irgendwo hingehen, obwohl der Elia ihn da lassen wollte, passiert nochmal, sind sie in Jericho, da gibt es auch die Propheten, die sagen, ja, heute passiert was. So, dann sind sie am Jordan, der Elia schlägt mit seinem Mantel auf das Wasser, das teilt sich und sie gehen trockenen Fußes hindurch. Und dann lesen wir wieder ein paar Verse ein Stück weiter. Während sie so im Gehen miteinander redeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden, aus Feuer und trennte sie voneinander. Und Elia fuhr in einem gewaltigen Sturm in den Himmel. Elisha sah es und rief: Mein Vater, Du warst Israels Streitwagen und sein Lenker. Könnt ihr diesen Abschiedsschmerz und die Verlustängste von dem Elisha spüren in diesen Versen? Plötzlich ist keiner mehr da, der in Israel für Recht und Ordnung sorgt. Und dass er selbst es sein könnte, scheint ihm da irgendwie nicht so richtig in den Sinn zu kommen. So, er hob den Mantel Elias auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte an den Jordan zurück. Genau wie Elia schlug er damit auf das Wasser und rief: Wo ist der Herr, der Gott Elias? Die Antwort darauf hat er sofort bekommen. Da teilte sich das Wasser und Elisha ging trockenen Fußes durch den Fluss. Also, kaum ist der Elia weg, dann hat der Elisha die gleiche Salbung wie zuvor der Elia. Mit dem Auftrag, die Nachfolge des Elia anzutreten, da hat Gott den Elisha mit allem ausgestattet, was er gebraucht hat, um diesen Auftrag auszuführen. Und so diese Verlustängste, die er da hatte, es ist menschlich irgendwie verständlich, aber wenn man es vom Resultat anschaut, eigentlich unbegründet. Also den Gott beruft, den befähigt er auch. Und von dem Elisha, da lesen wir dann im 2. Könige jede Menge irgendwelcher Wundertaten. Ich würde sagen, er war tatsächlich der Elisha, war ein würdiger Nachfolger von dem Elia. Soweit die beiden. Das waren jetzt zwei Propheten, aber dann fehlt ja noch einer. So, haben die Bibelkenner unter euch rausgefunden, auf was sich der Titel meiner Predigt, den ich am Anfang jetzt nicht genannt habe, aber der stand in der Einladung, bezieht? Also, es ist der Prophet Jeremia. Und da schauen wir jetzt noch ein paar Verse an, wo es um seine Berufung zum Propheten geht. Jeremia Kapitel 1. Eines Tages sprach der Herr zu mir: Ich habe dich schon gekannt, ehe ich dich im Mutterleib bildete und ehe du geboren wurdest, habe ich dich erwählt, um mir allein zu dienen. Du sollst ein Prophet sein, der den Völkern meine Botschaften verkündet. Ich aber erwiderte: O nein, mein Herr und Gott, ich habe keine Erfahrung im Reden, denn ich bin noch viel zu jung. Auch die großen Propheten, die dann ganze Bücher geschrieben haben, sie zeigten menschliche Züge. Sie hatten Ausreden, warum dieses oder jenes so nicht funktionieren kann. Zu jung, keine Erfahrung. Doch der Herr entgegnete: Sag nicht, ich bin zu jung. Zu allen Menschen, zu denen ich dich sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, ich bin bei dir und werde dich beschützen. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Also, Alter zumindest war für Gott hier kein Kriterium. Und tatsächlich ist das ein Bibelvers gewesen, den habe ich als ziemlich junger Christ damals als prophetisches Wort erhalten, und der hat mich damals in den Jahren, hat schon irgendwie auch mein Selbstvertrauen gestärkt und mir vorwärts geholfen. Eben der: Sage nicht, ich bin zu jung. Und wenn Gott uns zu irgendetwas beruft, es gilt Folgendes, was wir hier lesen. Erstens, er ist mit uns. Eigentlich ist es ja ganz logisch, aber manchmal vergessen wir das vielleicht, wenn wir dann irgendwie unterwegs sind. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, er wird uns beschützen. So, und damit wollen wir jetzt euch noch ein kleines praktisches Beispiel aus unserer Royal Rangers Arbeit vorstellen, wie die Übernahme von Verantwortung denn, von Verantwortung denn aussehen kann. So, wo ist die Sarah? Wir nehmen das andere Mikro. Also, das ist die Sarah, eine von den Leiterinnen bei uns. Sarah, seit wann bist du bei den Royal Rangers?
Ich war beim ersten Stammtreff unseres Stammes dabei, also seit ich 6 Jahre alt bin, weil vor 10 Jahren und ein bisschen wurde unser Stamm gegründet.
Also, sie war von Anfang an dabei. So, und was machst du jetzt bei uns, bei den Rangern?
Ich leite ein Team mit einer Freundin, also mit einer Gleichaltrigen, von 9- bis 12-jährigen Mädels. Ich glaube, 5 Mädchen sind wir und wir leiten die sozusagen jeden Freitag, machen wir Teamstunde, also Stammtreffen mit denen und genau, verbringen Zeit mit denen.
So, und wie lange machst du das jetzt? Wie alt warst du, wie du damit angefangen hast?
Also kurz nachdem ich 16 geworden bin, habe ich angefangen, das Team zu leiten. Also vor fast 2 Jahren jetzt, 1,5.
Sehr schön. Jetzt, wie wurdest du auf diesen Dienst vorbereitet?
Also ich habe mir viel von den Leitern, die davor sozusagen uns geleitet haben, abgeschaut. Weil ich war ja, wie gesagt, seit ich 6 bin bei den Rangern und bis ich 16 war, also 10 Jahre? Naja, 8. ungefähr wurde sozusagen uns gezeigt, wurden wir auch geleitet von meinen Teamleitern und ich war Teamling. Und da habe ich mir viel abgeguckt, aber ich hatte auch ein JLTC, das ist eine Junior-Leiterausbildung, auf die alle Jugendleiter sozusagen gehen bei den Rangern, die noch die Leiter werden wollen. Und da wurden wir eben auch darauf vorbereitet, wie man eben mit Kindern umgeht, wie man mit denen eben coole Spiele auch spielen kann zum Beispiel oder einfach ihnen Gott näher bringen kann auf eben die Weise, wie sie es brauchen.
So, und wie war dann für dich der Sprung ins kalte Wasser? Also ich muss dazu sagen, das Typischere eigentlich ist, dass also Juniorleiter dann eben bei irgendwo Erwachsenen mitarbeiten. Bei der Sarah und der Carla, die sind tatsächlich direkt in das kalte Wasser gesprungen und haben da so ein Team alleine übernommen. Wollten sie gerne, haben wir sie machen lassen. Wie war das?
Also es war einerseits schon sehr, sehr cool, weil es hat wirklich Spaß gemacht. Aber andererseits war es auch sehr überfordernd am Anfang, weil man halt auf einmal jeden Freitag was vorbereitet haben musste, weil wir machen 2 Stunden Stammtreff. 1,5, also ein Team 1,5 und man muss halt 1,5 Stunden vorbereitet haben mit Spielen, mit Thema, mit was man eben im Logbuch, also in dem Buch, wo man sozusagen Prüfungen macht. Und das war am Anfang schon überfordernd, weil man halt viel Input gebraucht hat und irgendwie immer viel Vorbereitungszeit und Koordination, was eben im Stamm los ist und so. Und wie gesagt, andererseits war es schon sehr, sehr cool, so ein Team zu leiten, weil es einfach super Mädels sind alle und es macht sehr, sehr Spaß. Aber war auf jeden Fall überfordernd am Anfang.
Dankeschön, Sarah. Also. Also wir geben auch tatsächlich jungen Leuten dann da schon auch mal Verantwortung. Auch bei REACH hören wir es immer wieder und so. Aber vielleicht jetzt ein bisschen der Grund meiner Predigt. Bei uns in Agape, ich würde mal sagen, ich habe euch ja so am Anfang die Geschichte so ein bisschen erzählt, ich würde mal sagen, so diese Anfangsgeneration, sie trägt immer noch sehr viel Verantwortung. Und tatsächlich ist es so, wir tun uns immer mal einigermaßen schwierig, jemand Jüngeres zu finden. Wenn wir mal unsere Buchhaltung nehmen, die hat bisher die Conny gemacht. Die ist gerade dabei, das dem Udo zu übergeben. Der Udo. Danke, Udo. Der ist aber schon 80 und macht jetzt die Buchhaltung. Und also klingt vielleicht jetzt ein bisschen zu negativ. Wir haben schon auch Jüngere, die sich engagieren. Wenn wir die Gemeindeleitung haben, da hatten wir die Carla, da hatten wir die Luisa, da haben wir die Marie-Luise. Im Lobpreis leitet jetzt der Joscha. Also wir haben schon auch Jüngere, die Verantwortung übernehmen. Aber wenn wir Buchhaltung nehmen, idealerweise hätten wir jetzt gleich jemand Jüngeres, der dann einfach vom Udo wieder mit eingearbeitet werden, sodass wir auch diese Arbeit auf 2 Leute verteilen können, die sich gegenseitig auch mal aushelfen können und sowas. Aber wie wir gesucht haben, zumindest waren wir bisher da noch nicht so erfolgreich. Wir werden in den nächsten Jahren vieles in jüngere Hände legen müssen. Bei den Royal Rangers, ich habe den Stamm ein Stück weit als Stammleiter hier gestartet, mache das jetzt über 10 Jahre, aber ich habe unseren Leitern gesagt, mit 70 will ich nicht mehr Stammleiter sein. Das heißt, irgendwann in den nächsten 5 Jahren muss da was passieren. Und was wir eigentlich gerne hätten, ist sowas wie so ein bisschen ein gleitender Übergang. Also wo tatsächlich, deswegen habe ich auch den Elia und den Elisha da gebracht, wo es tatsächlich so eine Zeit gibt, wo eben sozusagen der Alte und der Neue miteinander arbeiten. Dass es dann nicht so wie typischerweise in den Firmen ist, ja, da geht einer und dann ist erstmal ein Loch und dann kommt mal wieder irgendwie einer, der sich komplett neu einarbeiten muss. Nicht ganz so gut. So, eben, der Erno ist auch so einer aus der so ersten Generation und er erreicht dieses Jahr zum Beispiel dann langsam sein, wie heißt das Ding dann, Renteneintrittsalter. Er hat uns schon gesagt, er wird noch ein bisschen weiterarbeiten für Agape, aber er gehört halt auch zu denen, auf die wir nicht mehr ewig bauen können. Also, und ein Stück weit soll die Predigt einfach eine Ermutigung sein für alle die, die sich vielleicht doch auch überlegen, ob sie irgendwo was übernehmen wollen, da sich mal zu melden und vielleicht dann auch mit Hand anzulegen. Ich habe am Anfang den Elia gebracht. Wenn du jetzt einer von denen bist, der irgendwie zu viele Lasten trägt, man darf auch aktiv nach irgendjemand suchen, dem man vielleicht Sachen abgeben kann. Oder vielleicht ist es auch eine Sache, die du halt, wenn du zu viele Dinger trägst und sowas, nicht so gut kannst, nämlich Teile wieder delegieren. Und wenn du tatsächlich irgendwo eine Berufung für ein bestimmtes Thema hast oder meinst zu haben, dann schau doch mal, ob es irgendjemand gibt, bei dem du auch noch irgendwie was lernen kannst. Und das Letzte, so wie Gott den Jeremia ermutigt hat und sowas, dann da, wenn Gott dich beruft, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin am Ende meiner Predigt. Ich möchte noch beten und wer will, darf dazu aufstehen. Danke. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass du der Herr bist und dass du, Herr, deine Gemeinde baust. Danke, dass wir so wunderbare Vorbilder haben bei den Propheten, bei anderen, die für uns vorausgegangen sind. Und Herr, du siehst die vielen Aufgaben, die vor uns liegen. Herr, du siehst auch, wo wir Unterstützung brauchen, wo wir Arbeiter im Weinberg brauchen, Herr. Und wir bitten dich, dass du rechtzeitig, Herr, diese Arbeiter zur Verfügung stellst, Herr. Herr, wir wollen dir vertrauen, aber Herr, wir wollen auch beten für die Arbeiter in der Ernte, dass sie in großer Zahl da sein werden. Amen.